Herzlich willkommen zur Abschlusspräsentation von Jugendhakt Berlin 2026. Sag mal, Judith, ist dir auch so warm dieses Wochenende gewesen?
Ja, die ganze Zeit schwül und warm.
Und das Gewitter hat es auch nicht besser gemacht.
Nee.
Und dann die immer die Erinnerung, genug zu trinken. Hast du genug getrunken?
Nee, neben dem Code daran zu denken, noch zu trinken, obwohl der Code ja so viel spannender ist, ist echt schwierig.
Und wenn dann die Flasche auf die Tastatur fällt, die Erinnerung, da muss man mal rauslaufen. Aber zum Glück haben wir hier eine Gruppe, die eine Lösung dafür gefunden hat. Die Gruppe Smart Drinking.
Also wir haben einen Getränkespender, Wasserspender gebaut, der die Flasche mit Ultrasensor sieht, sieht es halt die Flasche, ob sie da drunter steht, und wenn sie drunter steht, dann befüllt es sie automatisch mit Wasser. Und passend dazu haben wir auch noch eine Trinkflasche gemacht, die misst, wie viel Wasser in der Flasche ist und dann auch dann dran erinnert, wenn man mal wieder was trinken sollte.
Ja, das ist unsere Smart Drinking Flasche. Das ist eigentlich eine ganz normale Hartplastikflasche, nur wir haben sie ein bisschen umgebaut, wir haben unten so ein Loch reingesägt und haben unten noch ein 3D-Druckerteil dran. Genau, wir haben da mehrere Sensoren dran, da wird auch noch gleich mehr erklärt. Aber wir haben hier erstmal einen Luftballon zum Druckaufbau. Ja. Dann haben wir darunter noch das 3D-Druckteil. Das hat ziemlich lange gebraucht. Das war sehr nervig, aber jetzt haben wir es. Genau, wir haben das alles isoliert. Das ist alles nicht perfekt isoliert, aber funktioniert gut. Am blödesten war das ein bisschen mit dem Heißkleber. Denn den mussten wir eigentlich für alles und die ganze Zeit benutzen. Und irgendwie, ja, das hat immer nicht richtig gedichtet und so fort. Aber jetzt ist es eigentlich schon ziemlich gut geworden.
Genau, also das Ding, die Flasche, die funktioniert dadurch, dass es hier unten ein Barometer gibt. Das ist ein Teil, das misst Druck. Also das Wasser übt Druck auf den Barometer aus und dann weiß er halt durch Berechnung, weil wir wissen die Dichte von Wasser, wir wissen die Erdbeschleunigung, und dann kann man Physik anwenden, also um den Druck, der hier auf diesen Sensor, also der und die Anzahl, also das Volumen des Wassers, was in der Flasche ist, zu berechnen. Und außerdem haben wir, bei einem Drucksensor ist es so, wenn du die Flasche kippst, dann sind die Messungen verfälscht, weil dann ist das Druck nicht mehr also auf dem Punkt konzentriert, wo der Sensor ist. Deswegen haben wir auch noch ein Accelerometer eingebaut. Die Ballons dienen dazu abzudichten, damit kein Wasser rankommt. Das hat aber nicht sehr gut funktioniert, weil unser Barometer ist geschrottet. Ja, Ballons sind nicht so gut. Das liegt auch daran, dass unser Barometer kein Wasserdrucksensor ist, sondern ein Luftdrucksensor. Wir hatten jetzt keinen Wasserdrucksensor, und einen Technikladen in Berlin zu finden, der sowas Spezifisches verkauft, ist mal nahezu unmöglich. Und die 7 Tage für AliExpress hatten wir halt nicht. Das liefert erstmal nur einen statischen Wert, und dieser Accelerometer, der weiß dann die Kippstellung, und dadurch lässt sich dann trotzdem, auch wenn die Flasche gekippt ist, also bis zu einem gewissen Grad, ungefähr 45 Grad, wie viel Wasser in der Flasche ist. Dann, deswegen haben wir dann dazu dann, also das hier ist das Arduino-Code, kannst du mal...
Achso, sorry. Nee, jetzt. Jetzt?
Okay. Genau. hier kommen dann die Messdaten von dem ESP32 hier durch einen UDP-Stream an. Das ist ein bisschen technisch, da gehe ich nicht rein. Und dann wird das an unsere Webseite geliefert. Die ist, ja genau, so soll, also das ist komplett gewipe-coded. Das ist von unserem freundlichen Helfer ChatGPT gecodet worden. Also dieses Frontend mindestens, das, was ihr gerade seht, diese Übersicht. Und ja, ist halt null gerade. Und genau. Dann gebe ich an die Gruppe wir haben uns in zwei aufgeteilt, und dann gebe ich an die Leute, die an den Wasserspender gearbeitet haben, weiter. Der tatsächlich funktioniert.
Zusätzlich zu dieser Flasche haben wir auch einen Wasserspender gebaut, der erkennt mit einem Ultraschallsensor, ob eine Flasche gerade vorhanden ist. Und wenn er das erkennt, wartet er 2 Sekunden, um sicher zu gehen. Und dann füllt er mit einer sehr langsamen Geschwindigkeit, aber er füllt Wasser ein, was dann auch automatisch irgendwann pausiert wird. Der Plan war, dass die Flasche die Daten an den Wasserspender sendet, um zu wissen, wie viel Wasser gebraucht wird. Das hatten wir noch nicht ganz fertig, da hat die Zeit nicht ganz gereicht. Und genau, auf der Seite haben wir hier noch ein Display verbaut für eine Statusanzeige. Das kann man hier sehen. Ja, nicht fokussiert, aber ein Display. Und ein Relais, was die Pumpe schaltet. Auf der Rückseite. Wir hatten ein paar Probleme mit dem Raspberry Pi Pico, mit dem wir das gebaut haben, der nicht genug Kapazität hatte, um die ganzen Komponenten gleichzeitig anzusteuern. Da mussten wir ein bisschen im Code tricksen. Aber letztendlich hat es dann doch ganz gut funktioniert. Genau. Das war's von uns. Vielen Dank.
Ihr habt erzählt, dass ihr Stress mit dem 3D-Drucker hattet. Ihr habt mir erzählt, dass da was Schiefes rausgekommen ist. Musstet ihr das dann nochmal neu drucken alles?
Also ich hatte halt was schief designt und wir mussten es jetzt nicht nochmal neu drucken, weil wir jetzt doch eine andere Methode genommen haben, das zu verpacken. Und da wäre es blöd gewesen, wenn es gerade gedruckt worden wäre.
Dankeschön. Damit stellt sich jetzt so langsam die Frage, wo sind wir hier eigentlich gelandet? Wir haben gesagt, Jugend hackt Berlin 2026, aber was ist Jugend hackt eigentlich? Jugend hackt gibt es seit 2013, also gefühlt schon Ewigkeiten, ein Förderprogramm für Jugendliche zwischen 12 und 18 Jahren, die mit Code die Welt verbessern wollten. Und so sind hier an diesem Wochenende ungefähr 70 Jugendliche zusammengekommen, um Ideen zu brainstormen und sie danach nicht nur auf dem Papier stehen zu haben, sondern sie dann auch direkt in Code umzusetzen. In diesem Brainstorming teilen sich die Teilnehmenden hier auf verschiedene Räume auf, damit es nicht in einem Riesenraum einfach nur laut ist. Und einer dieser Räume nannte sich auf die Informationswelt klarkommen. Und die Idee dabei ist, dass das eine Inspiration ist, um Ideen zu entwickeln. Und eine Idee, die dabei entstanden ist, nannte sich dann Fakt oder Fake. Viel Spaß.
Hallo alle zusammen. Unser Projekt heißt Fakt oder Fake. Das ist von mir, Elinor, von Yoshio und von Arne. Wir haben ein Problem damit, dass es halt viel zu viele Fake News und Falschinformationen einfach im Netz umgehen. Und darum wollten wir dazu eine Lösung finden. Und die erklärt Arne euch jetzt.
Wir hatten man ist auf einer Webseite und sieht Fakten, Fake-Infos, dann markiert man sie mit dem Mauszeiger vom Laptop, PC oder was auch immer und öffnet unsere Erweiterung für den Browser. Dann tippt man in diese Erweiterung ein, wie es richtig lautet und eine Quelle, von wo man diese Sache weiß und sendet es dann ab. Dann sehen alle, die diese Erweiterung auch installiert haben, was andere da gesagt haben, ist fake und wie sie meinen, ist es richtig mit der Quelle, die sie angegeben haben. Und wie wir das umgesetzt haben, erzählt euch jetzt Joshua.
Hi, also wir haben halt eine Firefox Browser Extension geschrieben und dafür haben wir JavaScript und HTML vor allem verwendet. Es ist so aufgebaut, es gibt bei so Firefox Browser Extensions manifest.json-Datei, wo so die ganzen Metadaten drin sind und viele Sachen stehen. Und dann haben wir eine für das Pop-up, was man nicht sehen kann, weil es noch nicht fertig ist, eine Pop-up.html und ein paar JavaScript-Dateien gemacht. Theoretisch, also wir haben Fehler gemacht, es ist noch nicht fertig, es funktioniert noch nicht, denn wir können, gerade wird der JavaScript-Code irgendwie nicht ausgeführt. Aber naja, das machen wir vielleicht irgendwann noch besser. genau.
Den Code findet ihr auf GitLab Jugendhack. Danke fürs Zuhören.
Wartet, ich habe noch eine Frage an euch. Das ist ja ein mega cooles Projekt, aber was ist denn das Besondere an einer Browser-Extension?
Also, ich will sagen, das Besondere an einer Browser-Extension ist, sie darf viel mehr als eine Webseite. Die Browser-Extension kann zum Beispiel Zwischenablage auslesen oder den Browser-Einstellungen verändern. Deswegen, ich würde sagen, Webseiten sind sehr stark in Käfige eingesperrt. Browser-Extensions sind das in einem gewissen Rahmen auch, aber der Käfig ist sehr viel größer und hat halt schon eine Tür, die man öffnen kann.
Super. Neben dem ganzen Coden und neuem Lernen dieses Wochenende geht es natürlich auch darum, ganz viel Spaß zu haben. Und da kommen wir direkt zur nächsten Gruppe, unser Packerplay.
Okay, wir stellen euch unser Projekt das Packerplay vor. Unsere Idee war es dabei, eine Spielekonsole zu entwickeln mit einem selbstdesignten Spielecontroller, worauf man verschiedene Spiele spielen kann. Aber wir hatten ein Motto, und zwar wie dieses Jugendhack-Programm, alles in einem Alpaka-Design zu gestalten. Diese Idee hatten wir schon vorher in Frankfurt entwickelt und auch schon angefangen. Wir hatten auch schon einen Prototypen von Controller entwickelt. Aber wir sind nicht fertig geworden und deswegen haben wir es hier fortgesetzt und wir haben auch mehrere Spiele hinzugefügt. Ja.
Genau, kurz zur technischen Umsetzung. Wir haben, ich zeige euch das mal kurz, wir haben einen süßen kleinen Controller gebaut und den dann auch angemalt. Drinnen befindet sich ein kleiner Raspberry Pi, der mit einem anderen Raspberry Pi kommuniziert. Wir haben quasi einen Controller und eine Station, auf der dann im Endeffekt die Spiele laufen. Wir haben auch die Station in einem Alpaka-Design gestylt, also mit Beinen tatsächlich. Und auch so, dass man quasi diesen Controller als Kopf da reinlegen kann. Genau. Und zu den Spielen?
Genau, wir haben für unsere Konsole die Spiele Snake, Tetris, Alpaka Rush und Springendes Alpaka entwickelt. Und wenn alles klappt, würden wir euch jetzt gerne Snake und Tetris zeigen.
Es klappt nicht. Ich komme nicht auf, der verbindet sich nicht. Falls er es anzeigt? Nee. Okay. Dann wird es tatsächlich ein bisschen schwierig zu zeigen. Aber es funktioniert, also man kann es spielen. Gut. Das ist jetzt tatsächlich ein bisschen blöd, aber naja. Genau.
Ich kann übrigens dafür bürgen, dass die Spiele funktionieren. Ich kam hoch in den Raum, sie meinten, willst du mal Snake spielen? Ich bin 10-mal gestorben und dann habe ich den Highscore geknackt. wir haben auch hier wieder jede Menge 3D-Teile gesehen. geht das 3D-Drucken schnell? Konntet ihr da viele Sachen ausprobieren oder wie lange habt ihr gebraucht, bis es fertig war?
Also wir haben tatsächlich mehrere Prototypen gemacht, aber das dann auch größtenteils in Frankfurt und nicht hier. Wir haben es tatsächlich nicht geschafft, mehr zu machen. Es ist tatsächlich vor einer halben Stunde oder so erst fertig geworden, der Druck.
Just in time.
Dementsprechend schaut der auch noch aus. Man hätte dann noch mehr Zeit in den Reihen investieren können, aber da reicht das Wochenende leider einfach nicht dazu.
Dankeschön. Das kam jetzt schon so ein bisschen durch. Jugendhakt gibt es nicht nur hier in Berlin, sondern Jugendhakt gibt es an ganz vielen anderen Standorten im deutschsprachigen Raum. Auch wenn hier jetzt aktuell gerade nur eine Karte von Deutschland zu sehen ist. Denn Jugendhakt sind nicht nur hier die großen Hackathon-Wochenenden, sondern auch Labs. Also Orte, wo man einmal im Monat oder zweimal im Monat zusammenkommen kann, um mehr häufiger ausprobieren zu können. Die nächsten Termine hier in Berlin, es gibt noch eine offene Werkstatt, dann ist Sommer. Ich glaube, bei dieser Hitze ist das auch gut.
Ja, hier drin ist es glücklicherweise angenehm kühl.
Ja, dummerweise durfte hier niemand drin arbeiten, aber immerhin können wir das jetzt hier genießen. Im Oktober wird es in Berlin einen Kongress geben und den nächsten Hackathon können wir auch ankündigen. Der ist Anfang Oktober in Hamburg. Jugendhakt als Programm setzt sich dafür ein, unterrepräsentierte Gruppen zu empowern, hervorzuheben. Die Menge an Regenbogenfarben, die man hier sieht überall, macht das, glaube ich, sehr deutlich. Und so gibt es dann auch immer Gruppen, die das irgendwie aufgreifen und sich der Frage widmen, wie können wir die Diversität noch weiter steigern? Die Gruppe Wegweiser.
Ja, hallo, wir sind das Team Wegweiser. Das ist Ali, das ist Flynn und wir haben eine Web-App entwickelt für queere junge Menschen in Berlin, die ihnen helfen soll, die Bürokratie zu überwinden und ein bisschen mehr rauskommen zu können.
Also das Problem, was wir hatten, ist, dass am 29.11.2024 das Regenbogenportal abgeschaltet wurde. Das war die bis dahin einzige staatliche, mehrsprachige und bundesweite Anlaufstelle für queere Menschen. Und genau diese Lücke wollen wir halt schließen. Es gibt aber auch dazu nochmal einen Widerspruch. 3 Tage zuvor wurde das sogenannte Selbstfindungsgesetz verabschiedet. Das heißt, die Gesetze und Rechte waren da. Der Weg oder ein Wegweiser dafür hat halt gefehlt. Und diese Hürde ist halt auch echt. Nee, genau. 25 von 100 Nicht-Akademikern, also Kindern aus Nicht-Akademiker-Familien, werden Akademiker und auch bei queeren Menschen leiden 26% unter Depressionen und geben 10% an, dass sie einen Suizidgedanken haben. Das heißt, wir haben schon extrem starke Hürden und wir wollen die Bürokratiehürden abbauen.
Genau, und dabei ist Wegweiser unsere Antwort. Und das hier ist eine echte Web-App, kein bloßes Mockup mit 4 Pfaden, die helfen sollen, durch den Behördendschungel zu navigieren. Jeder dieser Pfade zerlegt eben Bürokratie in einfache, verständliche Schritte, die helfen sollen, Fristen, Kosten und passende Beratungsstellen transparent zu machen.
Eine Funktion, die wir haben, ist der sogenannte Fristrechner, weil wir halt bei der Bürokratie, zum Beispiel beim Antrag auf Namensänderung, ganz viele verschiedene Fristen haben. Wir hätten, man müsste zum Standesamt gehen, dann muss man gewissen warten, aber der Antrag verfällt auch. Und was wir halt schaffen, ist diesen Dschungel und dieses Unverständliche einfach runterzubrechen, indem wir konkrete Daten dem User geben, ohne dabei die Daten zu speichern.
Und wenn man eben Kontakt zu echten Menschen sucht, bieten wir unsere Open Data Karte an. Sie ist dafür da, um Berliner Beratungsstellen zu finden oder sich einfach live mit Leuten zu vernetzen. Das Ganze ergänzen wir mit Live-Daten aus unserer OpenStreetMap und dadurch bieten wir aktuell ungefähr 114 Möglichkeiten an, sich zu sozialisieren. Dabei kann man filtern nach Thema, Sprache und Barrierefreiheit, wobei wir nicht auf Werbung oder Konten setzen und nur akute Hilfe anbieten.
Ja, wie Flynn es gerade schon erwähnt hat, wir haben extra darauf geachtet, kein Tracking zu benutzen, damit es auch so seriös und bleibt. Dazu haben wir extra darauf geachtet, einen schlanken Stack zu benutzen, um es einfach resistent gegen Fehler zu machen und es relativ einfach zu halten. Zudem haben wir dafür gesorgt, dass die Informationen, welche man auf der Website bekommt, runterladbar sind, damit man auch offline Zugriff auf diese wichtigen Daten hat. Die Website ist komplett online, das heißt, wenn ihr den QR-Code scannt, könnt ihr da auch schon zugreifen. Vielen Dank.
Wir machen ja immer eine Übung zum Präsentieren. Da hat die Website ja nicht funktioniert. Wie habt ihr das denn geschafft, dass sie jetzt wieder läuft?
Also die Website, ohne jetzt zu tief ins Technische zu gehen, müsste man immer über einen Server laufen lassen. Also das Problem ist, als wir die hier hatten, dass wir das dann lokal öffnen wollten, weil wir, ich habe jetzt mal technisch reingeschaut, wir haben halt einen JSON-Fetch, der, wenn man das so öffnet, wie wir es in der Präsentation gemacht haben, nicht funktioniert. Über den Server oder jetzt über die Website funktioniert es problemlos.
Cool, super. Im Leben ist so ein Wegweiser super hilfreich und nützlich. Aber auch bei Finanzen brauchen wir einfach manchmal jemanden, der uns zeigt, wie es funktioniert und uns den Weg weist. Da kommen wir zu Budgie.
Hi, wir sind Budgie.
Ach ja, genau. Also, uns wurden zwei Probleme sehr deutlich, nämlich erstens, dass Jugendliche keinen direkten Zugriff auf grundlegende Finanzberatung, Finanzwissen haben und zweitens, dass die bestehenden Finanz-Apps ein bisschen durcheinander und verwirrend sind. Durch die komplexe Gestaltung zum Teil und auch die schlechte Übersicht, weshalb wir als Lösungsvorschlag unsere App Budgie und unser Hardware-Teil entwickelt haben. Und wir wollen die Probleme so lösen, indem wir die Kernfunktionen übersichtlicher machen und einfach simpel gestalten. Also die App wird mit Finanzwissen, also zu den Ausgaben und vielleicht auch Sparplänen, wird es einfacher visualisiert und dann haben wir auch hingesichts Barrierefreiheit Knöpfe und schöne Übersichten entwickelt. Und ja, genau.
Genau, um das Ganze zu lösen, wollten wir natürlich eine App entwickeln. Wir wollten, dass diese App auf iOS und Android läuft, weshalb wir React Native und TypeScript genutzt haben. Eigentlich war unser Plan, dass die App direkt Daten aus unserem Konto oder ähnliches nutzen kann. Da das aber mit der rechtlichen Lage nicht so einfach möglich ist und auch Barzahlungen respektiert werden sollen, auch gerade für jüngere Leute, haben wir das Ganze so gemacht, dass jeder seine Sachen einzeln manuell tracken kann. Man kann das einzelnen Kategorien zuordnen und so weiter.
Wir wollten ebenfalls ein kleines Hardware-Bauteil haben. Dafür haben wir einmal ein ESP32 mit einem Display, welches anzeigt, wie viel man vom Budget noch übrig hat. Das geht einmal von 0 bis 100%. Außerdem haben wir noch einen Indikator als LED-Streifen, den man leider aufgrund der Belichtung nicht so gut sieht. Aber der kann dann in verschiedenen Farben bzw. verschieden viele Neopixel können leuchten und dadurch kann angezeigt werden, ob man gerade unterm Budget ist, über dem Budget oder genau auf dem Budget ist. Und dabei konnten wir mit dem ESP per UART kommunizieren. Genau, wie man hier im Hintergrund da vorne einmal sieht, haben wir da sowohl unseren Kontostand, unser Budget und wie viel wir in den verschiedenen Kategorien ausgegeben haben bzw. noch übrig haben.
Ja. Hier seht ihr auch noch im Prinzip das Cover für unsere Hardware. Das ist noch nicht ganz fertig, aber der restliche Teil ist aktuell noch im Druck. Und wir haben uns extra für einen Vogel entschieden, um dann dem Namen auch gerecht zu werden. Und da kann man dann auch noch, also da ist dann das Display und die Knöpfe alles verbaut und man kann es immer mit in der Tasche haben.
Für die Software haben wir uns ein Mockup erstellt, wie unsere Website aussehen soll. Und was dann am Ende draus geworden ist, das zeigen wir euch jetzt in der Live-Demo.
So, jetzt sehen wir einmal hier unsere Live-Demo. Das ist eine tatsächliche App, die auf unserem Handy gerade, unserem Testhandy hier läuft. Und wir haben oben einmal unser Budget, das sieht man auf der rechten Seite. Und daneben sieht man auf der linken Seite, wie viel wir jetzt bisher ausgegeben haben. Darunter sieht man alle unsere Kategorien, in die wir alles eingeteilt haben. Und halt Budgets, die wir dafür gesetzt haben, sodass jeder genauso wissen kann, wofür möchte ich wie viel ausgeben.
Vielen Dank fürs Zuhören.
Und wir als Gruppe wollen uns nochmal extra an unsere Mentees bedanken, ans Orga-Team. Und ich persönlich würde mich auch sehr gerne an JugendTech bedanken und auch sehr gerne an Danke sagen für die letzten 6 Jahre und für das letzte Mal als Tidy.
Hier kam jetzt schon vorhin auch der Begriff des Vibe-Codings auf und ihr habt mir auch ein bisschen erzählt, dass ihr irgendwie mit KI so ein bisschen probiert habt, Dinge zu lösen. Hat das gut funktioniert?
Also man muss sagen, KI kann einiges, aber wenn man es ohne vernünftiges Vorwissen benutzt, dann macht man wahrscheinlich mehr kaputt, als wenn man es sich beibringt. Und ich muss einfach sagen, wir als Gruppe haben damit vielleicht ein bisschen Zeit verschwendet, insgesamt aber dann, als wir wieder aufs manuelle Programmieren gegangen sind, extremst viel, auch ohne Vorwissen, über App-Programmierung heute gelernt und in den letzten Tagen, was super cool war.
Bei JugendHakt wird noch handprogrammiert. Tatsächlich geht das sogar noch einen Schritt weiter, denn das sogenannte Vibe-Coding ist ja durchaus eine Sache, die viel passiert, die eine Menge von Open-Source-Projekten überschwemmt. Und was man dagegen tun kann, will uns die Gruppe Vibe-Killer erklären.
Hallo, guten Tag. Wer sind wir erstmal? Wir waren zu dritt. Jakob musste leider schon abreisen, er ist nicht da. Ihr könnt uns finden unter Codeberg, Yet Another Parrot, Jack2K und Byte the Kiwi. Direkt neben uns seht ihr einen QR-Code zu unserem Repository, falls ihr euch das später nochmal anschauen wollt. Dann direkt zu der Frage, was ist Vibe Coding? Also Vibe-Coding ist halt irgendwie planloses Coding mit AI, ohne spezifisch einen detaillierten Plan irgendwie vorzudefinieren. Mit KI zu coden und zu programmieren kann oftmals irgendwie sehr zeitsparend sein. Man muss halt das eben nur so weit definieren können, dass es funktioniert. Und viele machen das eben nicht. Die Problemstellung. Genau, also viele Free- und Open-Source-Software MaintainerInnen haben irgendwie oft das Problem, dass sehr, sehr viele Dinge, dass immer mehr AI-Zeugs oder der Code eben auf ihren Repositories hochgepult wird. Auf GitHub zum Beispiel, hier haben wir eine Grafik, seit 2025 haben sich die Git-Commits auf GitHub irgendwie verdreifacht und ist natürlich dann für viele Leute, die sich dann eben drum kümmern müssen, ein großes Problem, wenn halt dieser Aufwand, der da reingesteckt wird, einfach keinen Nutzen hat, weil das, was gecodet wurde, einfach schlecht ist. Das ist ein bisschen das Problem. Viele haben eben deswegen das Gefühl, dass es einfach sinnvoller wäre, diesen ganzen AI-Slop irgendwie da rauszulassen und dann halt irgendwie in dem Projekt halt nicht mit AI gecodet wird.
Genau, und deshalb präsentieren wir Vibe-Killer. Momentan ist das Problem quasi, dass manche Leute natürlich keinen KI-Code akzeptieren wollen, aber es gibt keine richtige technische Maßnahme dagegen. Insofern versuchen wir quasi ein kleines Command-Line-Tool zu machen, was dann eine agents.md-Datei, die quasi so gesagt eine Anleitung für die KI ist, generiert, auch von aus dem Template, wo dann auch drin steht, dass das nicht erlaubt ist. Wieso ist das Video nicht jetzt noch? Achso, und wir hatten eine Live-Demo, wir haben die aufgenommen, sodass es quasi nicht auf externen Faktoren auch verwasselt werden kann. Nee, das ist gut. Das ist jetzt unser Tool, VK-Init, genau wie Git-Init oder kennt man auch von anderen Tools, generiert dann quasi diese agents.md Und da drin steht dann quasi, dass KI-Contributions nicht erlaubt sind. Die KI liest sich das durch, hört dann auch sofort auf mit dem Rest ihrer Task, also vergisst quasi das Task, weil sie natürlich auch erstmal die README respektiert. Und das wird auch dem Nutzer erklärt, dass es quasi untersagt ist in diesem Repo. Und das Simlinken wird dann auch so, dass quasi alle Tools das sehen, zum Beispiel hier aus der Claude-MD in die Agents-MD. Verschiedene Tools nutzen verschiedene Dateien, insofern verlinken wir die alle ineinander. Und dann machen wir das, können wir gleich mit OpenCode probieren, wie das ausschaut. Das ist jetzt zum Beispiel hier die Library Request, die Rust-Library. Aber wie wäre es, wir versuchen jetzt zu vibe-coden und sagen, wir wollen das alles in Python umschreiben. Dann guckt die KI erstmal rein, sieht dann erstmal die Agents.md und sagt dem Nutzer dann quasi, hey, no LLM contributions are allowed. Und selbst wenn man das dann irgendwie umgehen kann, indem man das vielleicht nochmal umprompten kann, das wollen wir später nochmal ansprechen, ist das jetzt erstmal ein Weg, um quasi dem Nutzer Bescheid zu sagen oder es ihm mindestens schwieriger zu machen, einfach so, ohne überhaupt ins Repo reinzugucken, zu versuchen, hey, ich will bei Open Source contributen.
Dann genau, was wollen wir dann mit dem Projekt noch in der Zukunft machen? Wir haben eben, diese eine Template haben wir bis jetzt hingekriegt, das zu programmieren und das zu erstellen. Wir wollen dann noch zufällig generierte Agents Markdown-Files bauen, damit es eben nicht direkt so vorhersehbar ist, was drinsteht. Ein paar mehr, um einfach irgendwie auch das Verwirrung zu stiften, genau. Dann zu dem Punkt dann auch vielleicht fake-generierte Doku mit Shell-Scripts aufrufen oder genau, um die AI damit eben zu verwirren. Dann abschränkende Inhalte, die die KI nicht bearbeiten wird, wäre auch noch eine Möglichkeit, so über Sideloading zu ermöglichen. Genau, das wäre so das Ziel.
Genau, und das war's dann erstmal mit unserer Präsi. Das Repo könnt ihr finden auf codeberg.org/parrot/vibe-killer. Und sonst nochmal einfach hier scannen oder später im Stream nochmal scannen, den QR-Code. Super, das war's. Danke.
Zeitlich sind ja diese 3 Tage ziemlich eng. Was ist euch denn bei dem Prozess aufgefallen oder hat euch überrascht?
Also ich fand es, es hat mich nicht direkt überrascht, aber ich fand es einen wichtigen Punkt an dem Punkt. Also wir haben halt irgendwie einen langen Research-Prozess dazu gehabt, was man denn überhaupt machen kann. Also die Idee, Code-Injection zu machen, um KI-Modelle zu verwirren, ist ja nichts Neues, aber viele Sachen sind davon eben schon geblockt. Und wir wollen eben ausprobieren, was möglich ist. Genau, wir haben dann irgendwie mit ASCII-Smuggling versucht, Unicode unsichtbar zu verbinden und damit eben was Zeit zu laden. Dann wollten wir maybe noch Shell-Scripts irgendwie benutzen, um Sachen im Nachhinein irgendwie abzuarbeiten. Und dann haben wir noch überlegt, ob man Markov-Chains benutzen könnte, um die AI damit zu verwirren, dass man eben das Context-Window zu überfüllt. Soweit sind wir bis jetzt noch nicht gekommen, aber das waren so ein paar Ideen noch. Das war eben zu diesem Denkprozess.
Genau, die Recherche hat viel Zeit gedauert und deshalb ist der Roadmap theoretisch noch sehr lang. Aber ja, danke.
Bei Jugend Hackt können vor allem auch die Teilis mithelfen und auch mitbestimmen und mitgestalten. Und da kommen wir zum Jugendbeirat. Es sitzen auch ein paar Leute vom Jugendbeirat im Publikum. Wollt ihr mal kurz winken? Genau.
Das ist der Aufruf an alle Teilnehmenden hier, die das mitgestalten wollen, die auch was weiter entscheiden wollen, wie Jugend Hackt weitergeht. Werbet Teil des Jugendbeirates und gestaltet die Zukunft von Jugend Hackt mit, damit hier nicht nur irgendwelche alten Säcke vorne entscheiden, was Jugendliche machen sollen, sondern ihr das selbstständig machen könnt.
Genau, macht einfach mal bei einem dieser tollen Online-Meetings mit und guckt rein. Die meisten unserer Teilis, oder alle Teilis wahrscheinlich, sind ja noch in der Schule. Und natürlich will man auch da Technik verwenden, aber das ist manchmal gar nicht so einfach. Und da kommen wir zur nächsten Gruppe, CYD-Phone.
Ja, also erstmal hallo. Da hinten seht ihr schon mal, ich glaube, das ist immer noch da, ja, ein Plakat, da steht Hack Your Education und das ist halt auch das Motto von Jugend Hackt. Hier nochmal so. Wie gerade eben schon angesprochen, es ist Focal Point bei uns zum Beispiel ist Schule und bei uns als Teenager ist es auch oft so Handynutzung und das ist halt auch, wie gesagt, sehr problematisch in Schulen, weil es ist halt nicht erlaubt. Und das kommt nämlich deswegen her, weil man hat halt viele Privatsphäre-Probleme, wie zum Beispiel, dass man Video- oder Tonaufnahmen machen kann, was halt laut deutschem Gesetz halt nicht erlaubt ist. Und man kann halt auch sehr viele Ablenkungen, wie zum Beispiel Spiele oder Social Media machen. Und halt auch Betrug in Klassenarbeiten. Deswegen haben wir unser Produkt entwickelt. Unser Produkt haben wir entwickelt und jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, was ist das? Das nennt sich CYD Phone und das ist eine Art school-friendly Barebones Tablet. Also wir haben einfach die Idee von einem Tablet genommen und wir haben das halt runtergemacht auf die minimalen Apps, die man halt zum Beispiel für den Handy für die für den Schulalltag halt braucht. So. Und warum nutzt man keine echten Tablets? Weil die sind halt expensive as fuck und kann man halt nicht nutzen. Und viele Schulen sind broke. Meine Schule kann sich nicht mal ordentliche Rechner leisten. So, deswegen haben wir die Key Features von einem normalen Tablet genommen. Also das heißt ein Touchscreen, wir haben Apps und halt, dass es klein ist. Aber es ist halt immer noch ein bisschen groß, deswegen haben wir es genommen, ein bisschen kleiner gemacht. So, und wir haben nämlich eine kleine Sache gebaut und das würde ich euch einfach gleich mal vorstellen. Das nennt sich das CYD Phone und hier sind ein paar technische Details. Also es nutzt ein Cheap Yellow Display, deswegen daher kommt auch der Name. Und es nutzt auch den ESP32 Vroom, welches basically also einfach ein kleiner Chip-Processor ist. Und es hat einen SD-Karten-Slot, auf dem man Sachen speichern kann und es ist halt auch akkubetrieben. Und wir haben die ganzen Sachen mit C++ und C gecodet und ich glaube, es gibt gerade ein paar Fehler im Fokus. Ja.
Handarbeit.
Genau, also wir haben ein bisschen Touchscreen-Sachen und wir haben zum Beispiel einmal ein paar Apps wie den Taschenrechner, dort kann man 1 plus 1 rechnen oder whatever und es hat dann 2, Surprise. Und dann haben wir auch noch Zeichennotizen, das heißt man kann zum Beispiel malen. Genau. wir haben auch Textnotizen, wo man halt kleine Text-Apps schreiben kann und dann haben wir auch noch einen Chat, wo man halt sich mit Leuten austauschen kann, das wäre vielleicht nützlich, um sich mit Lehrern zu verständigen. Ein E-Book-Reader, wo man zum Beispiel seine Schulbücher digitalisieren kann. Dann noch ein Stundenplan, das haben wir tatsächlich über unsere eigene Schul-App gemacht, wo wir dann irgendwie eine API gecodet haben. Und wir haben Einstellungen, wo wir dann irgendwie WLAN machen kann, weil das ist nämlich ziemlich cool an diesem Chip, dass der halt auch WLAN machen kann, so wie Bluetooth. Und wir haben noch einen Timer und also einen Timer-Stoppuhr gemacht, wo man halt dann verschiedene Sachen stoppen kann. I don't know, wenn du zum Beispiel eine Präsentation hältst. Ja, das ist das. Ich würde jetzt einmal an. Achso, ja genau, und das ist sehr billig, also das Ganze kostet so 15 bis 20 Euro für das ganze Dings, alles drum. Wir haben uns eine GitHub Repo gemacht, die würde ich jetzt einmal Ihnen vorstellen lassen.
Also wir haben angefangen, einfach einzelne Apps zu programmieren, zum Beispiel haben wir zum Beispiel den Calculator als App oder die Notizen-App und dann alles zusammengeführt in eine einzelne App. Das ist das Main und die Apps findet man alles zusammen auf dem GitHub Repo. Wir haben ein README in Englisch und Deutsch und weitere Dinge. Jetzt würde ich noch einmal weitergeben und er zeigt uns euch dann mal die 3D-Modelle vom CYD-Phone. Ganz kurz.
Genau. Die Hülle für das Handy sozusagen haben wir 3D gedruckt und auch das 3D-Modell erstellt. Also wir haben das grundsätzliche 3D-Modell aus dem Internet geholt, weil es dafür schon passende Modelle gab, aber haben das dann angepasst. Zum Beispiel haben wir eine Halterung für die Batterien gemacht und auch den Stift, mit dem man das Handy am besten bedienen kann, haben wir 3D gedruckt.
Ja, ich habe auch noch in der anderen Zeit auch noch was gedruckt, also in der Art Spielzeuge. Ich kann dir auch mal vorstellen, kannst du aufmachen. Also das sind halt so, damit kann, finde ich, kann man sich ziemlich beschäftigen. Und ja.
Die Spielzeuge nutze ich dann, wenn die Batterie vom CYD-Phone leer geworden ist.
Wenn ihr unser GitHub sehen wollt, hier machen wir kurz nochmal, würden wir kurz nochmal einen QR-Code anzeigen.
Ihr habt gesagt, ihr habt einen eigenen Server dafür aufgesetzt, um eure Schul-API zu bauen. Was hat das damit auf sich?
Also ich habe einen Server, das ist mein persönlicher Server und der ist halt public. Und wir haben eine API gecodet für unsere Schul-App, wo wir das dann alles drauf hosten. Und wir wollten das halt erst so machen, dass das auf dem Gerät selber gemacht wird, aber es ist halt sehr schwach. Deswegen haben wir das so gemacht, dass es auf dem Server gehostet wird.
Häufig entstehen im Brainstorming die wildesten Ideen und es gibt immer wieder Gruppen, die dann auch sagen, das klingt irgendwie spannend, das finde ich interessant, damit will ich mich befassen. Und so ist Simple Finance entstanden.
Okay, hallo und willkommen zu unserer Präsentation zu Simple Finance. Wir alle haben von null angefangen, also wir konnten gar nichts coden. Wir haben alles gelernt in diesen 3 Tagen. Es ist wenig Zeit, aber hat für was Kleines gereicht. Wir hatten von Anfang an so eine kleine Idee. So wollten wir dann diese Simple Finance, was halt Ausgaben, Eingaben rechnen kann und mit einer JSON-Datei speichert. Und das waren dann unsere Ideen. Wir wollten 2 Sachen haben, eine simplere Finanz, was ich schon gesagt habe, und dann in der Liste bei Notizen, die in der Johnson-Datei abgespeichert sind, worin gebe ich jetzt viel Geld aus? Weil man sagt ja selber, ich habe keine Ahnung, 100 Euro wegen irgendwas gewonnen, ein Einkommen und habe jetzt 3 Euro dafür in Milch investiert. Dann hat man die Liste, wie viel hast du wofür investiert und dann hat man eine kleine Übersicht. Und jetzt noch zur Johnson-Datei. Also wir haben angefangen damit, ein Plattformsystem zu machen, was halt nur in einem lokalen Speicher des Gerätes funktioniert, dass die Daten halt schwer oder gar nicht verloren gehen können. Das haben wir über die JSON-Datei gemacht. Ja, mach. Und mit der JSON-Datei wird halt alles in einem mobilen Speicher, also in einem lokalen Speicher gemacht. Und ja, nee. Und dann muss man halt sich ein Konto erst erstellen. Und ich gebe jetzt weiter zu Linus, der das Webdesign gemacht hat.
Ich habe ich habe das Webdesign gemacht. Ja, könnt ihr mal bitte zu der Folie machen mit dem Webdesign vielleicht? Danke. Also so, das ist die Website. Das war ein bisschen schwer zu machen, weil ich hatte Probleme mit, weil ich musste das mit HTML machen und CSS. Und ich hatte ein bisschen Probleme. Und ja, das ist eigentlich alles, was ich erzählen wollte. Und es ist noch nicht ganz fertig, es ist eigentlich nur so ein Prototyp. Vielleicht mache ich es beim nächsten Mal, wenn es Jugendhack in Berlin ist, weiter. Und ich möchte mich noch bedanken bei Christian und Megan dafür, dass sie mir so viel geholfen hat. Danke.
Ihr habt ja gesagt, dass ihr mit gar keiner Erfahrung hier reingestartet seid. Was war denn so das größte Aha-Erlebnis? Was war so das Tollste, was ihr hier mitgenommen habt?
Also ich glaube so, als unser Code das erstmal so richtig funktioniert hat und wir dann so erstmal sagen, ja, keine Fehler-Error-Meldung, und dann waren wir halt erstmal so glücklich, dass es funktioniert hat.
Das kann ich absolut nachvollziehen.
Ja, und... und vielen Dank dann fürs Zuhören.
Mach weiter.
Man kennt es, manchmal hat man ganz viele Eindrücke und es wird einfach alles zu viel oder es ist ein bisschen stressig. Auch hier auf der Bühne ist man natürlich aufgeregt. Und da hilft es manchmal, was in der Hand zu haben, wie ich jetzt hier mit den Karteikarten. Aber es gibt dann natürlich auch viele andere Möglichkeiten. Und da haben wir die Anti-Stress-Box, die tolle Möglichkeiten gefunden hat, um diesen Stress ein abzunehmen.
Hallo, liebe Zuschauer und Zuschauer.
Siehst du das hier an?
Hallo liebe Zuschauer und Zuschauerinnen. Unsere Gruppe hat bemerkt, dass man im Alltag immer sehr viel gestresst ist, von der Schule bis zu dieser Präsentation hier. Und dann hatten wir die Idee, verschiedene Sachen zu machen, um dich zu beruhigen oder einfach was man mit den Händen rumfidgeten kann in sehr stressigen Situationen. Und daraus sind drei verschiedene Gruppen gekommen in unsere Gruppe und jeder präsentiert jetzt.
Also, was ihr hier auf dem großen Bildschirm seht, ist eine Art Pulssensor. Der Pulssensor misst deinen Puls halt wie erwartet.
Lebt.
Das, wie er gerade eingestellt ist, ist unser sogenannter Homescreen. Gerade misst er noch nicht den Puls, sondern hat einfach diese LEDs, die wir einfach cool aussehen, denken. So, und wenn man den Knopf dann drückt, dann ändert es den Modus. Dann jedes Mal, wenn dein Herz schlägt, wird es kurz grün und der Vibrationsmotor da vibriert dann. Und auf unserem Computer ist ein Diagramm. Warte.
Ja.
Also wir haben ein sowas wie Partner zum Sprechen gemacht. Also leider funktioniert er nicht, weil der Display kaputt ist. Aber Ja, eigentlich würde der funktionieren. Und der, also hinten gibt es zwei Knöpfe, ja und nein. Und da stellt er die ganze Zeit Ja oder Nein Fragen. Und dann ja, entsteht ein Dialog. Und halt, es gibt da ganz viele Antworten und Fragen. Und deswegen kann halt ein Dialog sehr groß werden.
Ich habe die Fragen ausgedacht.
Und ich habe also eine Code in Python geschrieben.
Und die letzte kleine Sache, all die anderen haben was zum Coding gemacht und ich und ihr haben was gemacht. Das sind wir den No-Stress-Box. Da drin in diesen kleinen Kasten steckt man einen Eiswürfel und dann den Deckel oben drauf. Das geht dann diese Box runter und dann kann man dran Fidgets kleben, man kann damit rumfidgeten und man hat auch noch was in die Hände, die die Kuh hält. Und dann, wenn du auf diese einen Fidget keinen Bock mehr hast, kannst du das einfach austauschen für einen neuen, ohne dass die Box oder dein Fidget kaputt geht. Ja. Danke für eure Aufmerksamkeit.
Ab und zu hilft einfach Kleber, um ein Problem zu lösen.
Wir hatten nicht genug Zeit, um unser eigenes Klebstoff zu machen, also haben wir Kleber genutzt.
Also wir lernen, Jugendhack wird demnächst auch Jugendhack Chemie und wir machen einen Klebstoff, okay? Habt ihr denn noch andere neue Sachen gelernt hier?
Ja, unsere Gruppe sagt jetzt ein paar Sachen, die wir gelernt haben.
Also ich habe gelernt, wie der Mikrocontroller funktioniert, wieso er auch so funktioniert und wie man ihn mit Python programmiert, dass er funktioniert.
Ich habe halt auch gelernt, wie man halt einfach mit Python programmiert.
Und ich habe gelernt, wie man 3D druckt.
Jugendhackt würde nicht funktionieren, wenn wir nur die Teilnehmerinnen hier haben. Jugendhackt braucht eine Orga, die viel Zeit, Schweiß, dieses Wochenende, glaube ich, wortwörtlich, investiert. Damit hier ein tolles Event entsteht. Und das ist die Gruppe innerhalb der Open Knowledge Foundation. Lisa, kommst du bitte einmal auf die Bühne stellvertretend für die Orga. Danke. Danke, dass ihr uns die Möglichkeit gibt, hier ein so tolles Wochenende zu machen und so viele Jugendlichen so viele tolle neue Erfahrungen zu bescheren.
Ich möchte auch Danke sagen, denn dieses Wochenende und Jugendhackt wäre überhaupt nicht möglich ohne sehr viele ehrenamtliche HelferInnen. Ich möchte danken Hanno, Jörg, Ki, Marco, Max, Marc, Alex, Judith, Timo, Young, Charlie, Megan, Max, Anna, Falco, Flo, Luab, 42, Mietja, Emma, Sandro, Benny, Mel, Mai, Henning, Uli, Christian, Konrad und Ben, die Gruppen dieses Wochenende begleitet haben. Ich würde sagen, das ist einen ganz großen Applaus nochmal wert. Dank auch an Nuria, Dave und Ibo aus dem X-Line Hack und Make Space, genauso wie Ben, Falco und Charlie, die dieses Wochenende wirklich den Make Space gerockt haben, so viele tolle Hardware-Projekte mit möglich gemacht haben. Dankeschön. Genau, ich möchte noch danken Hannah und Herb, die ehrenamtlich das Awareness-Team unterstützen, Kunzi hinten am Streaming, vom CCCV Charlie und einen ganz großen Support an diesem Wochenende haben auch Karl und Enyong geleistet. Vielen, vielen Dank. Weiterhin möchte ich danken Aline Blankertz, die hier am Freitag einen Input gegeben hat für die Jugendlichen. Genauso wie Steff Terfelde, Steffen Röttgen, Frank J. Müller, die am Freitag hier Workshops durchgeführt haben. Danke dafür. Genau, und dann natürlich noch viele Menschen, hinter diesem Wochenende. Den beiden Nachtwachen Jule und Rahel möchte ich danken. Marina und Daria für Foto und Film. Dem ganz tollen Theater hier aus dem dem ganz tollen Team aus dem Theater hier, die wirklich ganz viel möglich auch spontan für uns machen. Und dem Kantinenteam Grünstern hier auch am Theater, die für uns gekocht haben bei heißen Temperaturen. Und dann möchte ich natürlich nochmal danken Judith und Hanno, die für uns hier heute den Abschluss moderieren. Und damit gebe ich euch auch wieder das Wort.
Wir machen weiter mit dem Team Avalia.
Wir wollen euch heute die Website Avalia vorstellen, die eigentlich nur dazu da ist, alles zu bewerten. Alles, aber mit einem Account und es ist alles. Das heißt, wenn ich mir so denke, okay, das ist jetzt richtig geil, aber Döner ist keine Marke, die ich bewerten kann, kann ich Döner auf Avalia bewerten. Döner würde ich dann mit 5 Sternen bewerten. Leute, die es nicht mögen, könnten es mit 0,5 Sternen bewerten. Das Ganze dient eigentlich nur zur Belustigung. Ja. Es gibt ein Feed, damit kann man so mental ein bisschen abschalten. Und um Beef zu vermeiden, gibt es nicht die Möglichkeit, auf anderer Leute Posts zu reagieren? Und es gibt eine Suche im Feed. Ich würde mal weitergeben.
Wir haben das Frontend mit HTML, CSS und JavaScript gemacht. Da sind halt die Feed- und Upload-Seite mit drin. Wir haben lange gebraucht, um es zu designen und ja.
Im Backend haben wir für die API Express.js benutzt. Das läuft halt auf Node.js, damit wir JavaScript bzw. TypeScript in dem Fall auch nicht im Browser verwenden können. Und SQLite haben wir als Datenbank benutzt, weil alles andere wäre ein bisschen zu kompliziert. Wir haben diese 3 Endpoints, die halt mit dem Frontend kommunizieren.
Jetzt gibt es die Demo. Das ist der Feed. Man kann unendlich weit scrollen. Man kann scrollen und alle Einträge sehen, die es da gibt. Und man sieht, es haben schon Leute was bewertet. Das ist die Bewertung. Da kann man halt seine Bewertung schreiben. Man kann die Bewertung halt... man kann sein schönes Foto nehmen, von was man auch immer das Foto genommen hat. So die Blumen. Und dann halt bewerten, zum Beispiel, du magst die Blumen nicht.
Mark. Na, das passt so. Ja.
Also es hat noch kein Accountsystem, weil dafür hatten wir nicht genug Zeit, aber man gibt halt einfach bei jedem Post seinen Namen ein.
Und ja, halt einen Stern. So? Dann haben wir auch eine Suche, da kann man nach den Hashtags suchen wie nice, aber man kann auch nach zum Beispiel schwarzem Loch suchen. Ja. Ah ja, schon. Und wenn man auf die Hashtags draufklickt, wie hier Jugendhakt, sieht man alles, was mit den Jugendhakt-Hashtags verbunden ist. Ja.
Also über das Wochenende verteilt hatten wir natürlich auch ein paar große Probleme. Und zwar einerseits ist es zwar jetzt sehr technisch, aber wir hatten einen Segmentation Fault in JavaScript, was, wie einige von euch bestimmt wissen, nicht möglich ist eigentlich. Und bitte fragt uns auch nicht, wie das möglich ist. Am Ende hat es unser lieber Helfer ChatGPT gelöst. Dann hatten wir noch hier auf diesem Mac, der hier gerade zum Präsentieren genutzt wird, ziemliche Probleme mit Git. Und ein Problem, was wirklich mit der Webseite ausnahmsweise mal zu tun hatte, war, die Bilder zwischen dem Back- und Frontend hin und her zu schieben. Also über die Base64-Kodierung hatten wir ein paar Probleme, dass das auch alles so funktioniert, aber am Ende klappt's. So, jetzt ist es natürlich nur ein Wochenende und deswegen kann natürlich auch noch viel kommen. Einerseits, dieses Tag-System ist kein echtes Tag-System, da haben wir ein bisschen geschummelt. Also im Frontend werden die einfach blau markiert, zu links gemacht und dann wird in die Suche der Tag eingegeben, das ist diese Tag-Seite. Also so ein echtes Tag-System mit einer Many-to-Many-Table in der Datenbank wäre schon noch schön, weil man dann so viele Systeme anbauen könnte, auch mit Auto-Completion bei den Tags, dass nicht jeder quasi seinen eigenen Tag aufmacht und so weiter. Dann bei so einer Website, wo es um Meinung geht, ist immer ganz wichtig eine Report-Möglichkeit. Was aber man vorher bräuchte, wäre halt überhaupt erstmal Accounts und dann kommen wir zur Authentifikation und dann wird's alles super kompliziert, deswegen hatten wir nicht wirklich Zeit, das zu machen. Und Likes und Dislikes einfach so als Feedback-Möglichkeit, ob man die Meinung teilt, ohne direkt einen Hate-Kommentar zu schreiben. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir wollen noch unseren Mentees Christian und Luab danken, dass sie uns so gut unterstützt haben.
Euer Projekt hat ja einen echt tollen Namen, Avalia. Wie seid ihr auf diesen Namen gekommen?
Tatsächlich bedeutet Avalia eigentlich nur bewerten auf Portugiesisch, weil wir keine Ideen hatten und es klang schön.
Wir alle kennen das Problem. Wir sind viel zu viel am Handy am Tag. Die ganze Zeit scrollen, die ganze Zeit tolle, bunte Bilder. Aber was kann man dagegen tun? Da kommen wir zur nächsten Gruppe, Screenplant.
Herzlich willkommen zu unserem Projekt. Wir sind Mia, Charlotte, Siddhartha, Chi und Connor. Und wir haben das Projekt Screenplant und wir... Wir haben uns die Frage gestellt, was wir gegen zu viel Bildschirmzeit tun sollen. Und da, Also einmal gegen die Sucht, zu viel Bildschirmzeit und schlechte Konzentration. Und dafür haben wir die Lösung.
Genau, dafür haben wir unsere Web-App Screenplant entwickelt. Diese soll Anreize bilden, die Bildschirmzeit runterzuregeln. In dieser kann man auch die Bildschirmzeit einsehen. Und dafür haben wir uns überlegt, dass wir Levels und Token einrichten. Außerdem haben wir noch eine externe Pflanze mit Gesicht.
Also erstmal haben wir die Sign-up- und Login-Seiten in Figma entworfen. Hier könnt ihr sehen, die Sign- und die Login-Seite. Und dann kommt die Webseite. Genau.
Moment. Was ist denn das hier?
Für den Hauptteil der App haben wir einen ersten Prototyp entwickelt. Der kommt gleich. Also unsere App ist mit der Bildschirmzeit verbunden. Je weniger Zeit man auf die sozialen Medien verbringt, desto glücklicher wird die Pflanze. Gleichzeitig bekommt man Wasserpumpe und mit genügend Wasser wächst die Pflanze jede Woche und steigt im Level auf. Wenn man ein bestimmtes Level erreicht, kann man sogar als Belohnung eine echte Pflanze bekommen. Und zum Beispiel, wenn man auf die Details klickt, kannst du. Okay, hier kann man so genauso sehen, wie die Bildschirmzeit aussieht. Zum Beispiel kann man sehen, wie viel Zeit man hat für Instagram verbringt, damit man daraus einen Plan kriegen, wie kann man so besser nächste Woche vermeiden und dann auch besser Zeit nutzen.
Genau. Moment. Genau. Also das Ziel war ja eigentlich, Nutzer von zu viel Bildschirmzeit fernzuhalten und damit das App selber nicht zur Ablenkung wird, haben wir ein Hardware auch entwickelt und wir haben den Plenty genannt. Und der Plenty zeigt verschiedene emotionale Zustände. Kamera bitte. Nicht Kamera. Genau. Richtig. Und je weniger man den Handy benutzt, desto glücklicher ist er. Und je mehr Zeit man für die sozialen Medien verbringt, desto müder oder nervöser wird er. Und irgendwann, wenn die Zeitlimit überschritten wird, wird er leider sterben, beziehungsweise wird er tot. Genau. Und das Ganze basiert auf ein ESP32. Also hier kann man ja kurz reingucken. Das ist an sich ein Mikrocontroller. Und der Vorteil von dieser Mikrocontroller ist, dass er mit Wi-Fi verbunden ist. Heißt, man kann viele von solchen Geräten haben und die können dann verschiedene, also dann kann man mehrere Plentys haben in sein Zimmer.
Genau, also dieses System wollten wir in ein Ökosystem verwandeln, dass man halt, wie er schon gesagt hat, mehrere Plentys haben kann und dass es halt auch nicht limitiert auf nur ein Gerät ist. Zum Beispiel, man könnte halt dann seinen Laptop, sein Handy, sein, keine Ahnung, Tablet verbinden mit der Website, die halt in Next.js geschrieben ist, die kommuniziert mit dem Backend, was mit Python und FastAPI ist. Ist ganz simpel eigentlich. Und dann kommuniziert das Backend dann über MQTT mit den verschiedenen Plentys. Und ja, das ist ganz toll.
Genau, jetzt kommen wir auch schon, wer hat was gemacht. Backend waren Connor und Alex dafür zuständig. Für das Frontend waren auch Connor und Zitata zuständig. 3D-Druck habe ich gemacht. Ich habe es erst zusammengebaut und dann gesliced und dann gedruckt natürlich. Leider hatten wir auch einen Fehldruck dabei. Passiert. Die Hardware war auch Zitata zuständig. Das Design haben Jenny, Mia und Chi übernommen. Und für die Präsentation war auch ich zuständig, ja.
Also, diese Pflanze dürfte dann nicht die Gruppe von vorhin sehen, die Blumen nicht so toll finden. Wobei, vielleicht ist die aus Plastik, vielleicht ist das hier gerade eine tolle Pflanze. Müssen wir die als Bewertengruppe mal fragen, ob wir sie das bewerten würden. Wenn ihr mit Hardware gebaut habt, dann hat man die Herausforderung dabei, so ein bisschen, wie steuere ich die ganze Hardware einfach an? Glücklicherweise sollen die Hersteller immer Bibliotheken geben, die das einfach machen. Funktioniert das gut?
Also meistens funktioniert es gut, aber es gibt manche Fälle, wo man tatsächlich die Bibliotheken von anderen Firmen benutzen muss. Also hier in dem Fall war Bilder anzuzeigen mit den normalen offiziellen Bibliotheken ein bisschen schwierig gewesen. Deswegen habe ich einfach einen anderen von den Konkurrenten dann genommen und dann hat das super funktioniert.
Wenn wir hier ganz viele Sachen machen, dauernd uns austauschen, Nachrichten hin und her schreiben, neue Telefone entwickeln, müssen wir immer auch irgendwie dabei lernen, miteinander zu kommunizieren. Und die Frage, wie man besonders gut kommunizieren kann miteinander, möchte die Gruppe BetterChat beantworten.
Ja, hallo, wir sind die Gruppe hinter BetterChat. BetterChat soll eine Chat-App sein, die halt im Grunde genommen so ein bisschen so funktioniert wie WhatsApp oder Telegram, aber halt eben sicherer mit einem Verschlüsselungssystem, dass nur du die Nachrichten lesen kannst, weil uns halt eben WhatsApp oder Telegram nicht sicher genug waren. Dafür haben wir, für die Verschlüsselung, haben wir ein sogenanntes SESH-Cipher. Das ist tatsächlich nicht so sicher. Ist aber das Einzige, was wir einigermaßen in der Zeit hätten hingekriegt. Das funktioniert so, dass du einen Buchstaben nimmst, also zum Beispiel A, dem einen Wert zuteilst, also halt 3, und den dann im Alphabet 3 nach vorne schiebst. Das bedeutet, A wird halt, wenn du 3 wählst, D. Und das funktioniert mit allen so. Das ist nicht sicher, weil du es halt einfach ausprobieren kannst, bis du alle Buchstaben, also bis du alle Zeilen ausprobiert hast. Da vorne seht ihr unsere Version. Die sieht total toll aus, funktioniert aber nicht. ja.
Also außerdem haben wir ein Chat-System. Es hat noch kleine Fehler und ist noch nicht fertiggestellt. Man kann aber einen Namen eingeben und eine Nachricht schreiben. Ja, später, also hätten wir mehr Zeit gehabt, hätten wir ein Benachrichtigungssystem mit Online-Status, also ob jemand online oder offline ist und genau und ob man neue Nachrichten hat.
Wir haben den Hauptteil mit JavaScript gemacht, da es eine Web-App ist und ihr könnt über den QR-Code sie euch angucken, müsst dabei aber im WLAN von JugendHack sein, da sie nur intern aktuell verfügbar ist.
Jetzt fragt ihr euch bestimmt, warum ist dort ein Kuchen? Ganz einfach, ich habe heute Geburtstag. Deswegen möchte ich mich auch nochmal bei meiner Familie bedanken. Die sind zum Teil hier, zum Teil gucken sie den Stream. Danke, dass ihr mit seid. Danke, dass ihr damit klarkommt, dass ich nicht mit euch feiern kann heute. Es wird noch später passieren, aber das wisst ihr schon. Ja. Tarek.
Ein Großteil ein Großteil eurer Gruppe hatte ja auch noch nicht so viel Erfahrung mit Programmieren und allem. Aber was war so, was habt ihr gelernt dieses Wochenende?
Also wir haben gelernt, dass es unfassbar schwierig ist, aus so einem Code einen Fehler zu erstmal den Fehler zu finden und ihn dann zu korrigieren. Und deshalb haben wir es daraus geschlussfolgert, dass es einfach einfacher ist, sich mehr Zeit einzuplanen und dann erst gar keine Fehler zu machen.
Das ist mal ein Schlusswort. Einfach keine Fehler mehr machen. Können wir das bitte auch den KIs beibringen, die uns immer noch jede Menge Falschaussagen entgegenschmeißen? Damit diese Veranstaltung möglich ist, braucht es Geld. Die Teilnehmenden hier zahlen nichts dafür. Die MentorInnen spenden unglaublich viel Energie und Zeit, damit das alles möglich wird. Und trotzdem muss irgendwie das Ganze finanziert werden, damit Jugendhakt auch in Zukunft weiter finanzieren kann. Jugendhakt ist in diesem Kontext ein, muss man wichtigerweise erwähnen, ein Projekt der Open Knowledge Foundation, die das in Kooperation mit Mediale Pfade machen und hier dem Theater an der Parkaue, die uns diese wunderbare Location hier bereitstellen. Und es ist ganz wichtig gefördert vom Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Und damit das auch im nächsten Jahr weitergehen kann, ein Aufruf an alle Erwachsenen hier in diesem Raum, insbesondere die Eltern. Sagt euren Arbeitgebern Bescheid, spendet für Jugendhakt. Sagt allen Bescheid, Geld auf Jugendhakt zu werfen, damit dieses tolle Programm auch in Zukunft noch weiter bestehen kann. Dankeschön. Ich würde sagen, das waren 12 beeindruckende Projekte.
Ja.
Und ich hoffe, ihr hattet alle Spaß. Hm? Philipp! Es wurden wunderbar, ich wurde darauf hingewiesen, ich kann noch eine Geschichte dazu erzählen. Eines der wichtigsten Mottos, wir haben es ja auch gerade gesehen, ist Fehlerkultur. Jugendhakt fokussiert nicht nur das fertige Produkt, sondern uns ist wichtig, was auf dem Weg dahin gelernt wird. Nein, das war nicht mein Telefon, meins ist im Flugmodus. und ab und zu passieren Fehler. Und wenn Fehler passieren, heißen wir sie bekommen und korrigieren sie. Und ich wurde darauf hingewiesen, dass ich mich auch explizit bei Timo und Frieda bedanken soll dafür, die nämlich auf der Mentorinnenfolie aus irgendeinem Grund nicht aufgeschrieben waren. Dankeschön! Das war's für 2026. Ich hoffe, dass wir uns alle hier 2027 wiedersehen können. Nur möglich, wenn genügend gespendet wird. Oder genau, kommt im Oktober zum Kongress oder nach Hamburg oder eins der vielen Labs. Und wenn irgendwo kein Jugendhack-Lab sein sollte, gibt es noch viele andere Organisationen, den Verband offener Werkstätten oder andere, die auch ganz viele tolle Möglichkeiten für Making und Basteleien anbieten. Dankeschön. Schönen Tag noch.